perfekt in sein frühlingsfrisches, sehr in die Welt schmettern, auf das die Menschen ausschwärmen und sich verlieben.
Ich wollte die Geschichte eigentlich nie wirklich besprechen, weil irgendwie ist es ja ungustiös.
Na, das bringen wir nicht.
Ich verspreche dir, ich werde nach Hause zu dir kommen, ich liebe dich so sehr.
Alles ist genauso arsch, wie ich mich fühle.
Gott, aktuell, ja?
Ja, und immer sehr gewinnen.
Ja, es ist höflich.
Ja, aber dann husch, es wird aber Zeit.
Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Das war aber laut, aber immerhin sind jetzt alle Leute munter und das finde ich tatsächlich gut, weil sollten sie schlecht geschlafen haben, dann sind sie sowieso in diesem Podcast richtig. Warum und wieso, das werden wir Ihnen alles noch in den nächsten, sagen wir mal, 3 bis 4 Stunden ausführlich erklären. Zuerst einmal darf ich mein wunderbares und lautstarkes Gegenüber begrüßen. Servus, lieber Thomas Maurer, fantastischer Kabarettist. Schön, dich wieder zu hören in dieser Woche.
Ich wollte nur sein frühlingsfrisches Servus in die Welt schmettern, auf das die Menschen ausschwärmen und sich verlieben.
Ja, genau, ausschwärmen und sich verlieben, das ist ein tolles Stichwort, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Schauen Sie auf www.kleinezeitung.at oder in die Printausgabe der Kleinen Zeitung, ist die Zeitung, wo ich arbeite, Thomas Tschick mein Name. Und da gibt es immer wieder Bilder von schönen Menschen. Wir haben tatsächlich ab und zu nämlich auch Singles, die wir vorstellen, die so irgendwie auf der Suche nach der großen Liebe sind. Unlängst haben wir eine Frau gehabt, die wollte partout keinen faulen Willi und hat auch obendrein betont, sie ist Imkerin. Hat sie irgendwie so ja aufgedrängt, diese Schlagzeile, ja?
Ja, nein, also ich habe jetzt nämlich im ersten Moment, nachdem wir meistens über Politik sprechen, habe ich gesagt, ja, wir haben Bilder von schönen Menschen. Und da sind es dann doch Stocker, Babler, waren die ersten Bilder, die ich vom geistigen Auge hatte. Dann war ich ja, aber der Frühling macht vieles wieder gut.
Ja, vor allem macht uns die Politik derzeit ja leicht, die Printzeitung zu illustrieren, weil dann nehmen wir einfach immer Balken, die immer weiter nach unten gehen oder immer weiter nach oben gehen, je nachdem, wie man das Budgetdefizit illustrieren will. Und die sind dann meistens knallrot. Also so gesehen nehmen wir nicht so viele Bilder derzeit drauf.
Stimmt, ja, Balkengrafik. Aber vielleicht wird's, die werden, das ist eigentlich so ein bisschen wie die Jahreszeiten. Da kommen die Tortengrafiken, den Zuspruch, wieder zu den Akteuren messen, dann wieder die Balkengrafiken, die irgendwie die anzeigen, was passiert ist. Oder
ja, ist immer die Frage, ob horizontale oder vertikale Balken nimmst, je nachdem, was nimmst. Aber gut, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel für einen Audio-Podcast. Ich würde sagen, gehen wir rein in die Themen, weil da gibt es ja doch einiges, was wir zu besprechen haben. Ich habe es vorhin schon so erwähnt, man muss ausgeschlafen sein und das aus guten Gründen. Jetzt hat nämlich eine Studie tatsächlich bewiesen, wer nicht ordentlich ausgeschlafen ist, ist anfälliger dafür, Fake News auch als Fake News wahrzunehmen. Und wenn man dann eben schon mal schlecht drauf ist und tatsächlich so etwas konsumiert, dann wird man mutmaßlich auch noch einmal schlechter schlafen. Die ganze, eigentlich gar nicht so komplexe Studie, stelle ich Ihnen zumindest einen Auszug davon in die Shownotes rein. Aber ich würde sagen, das ist schon ein bisschen was Irritierendes, oder Thomas? Eigentlich, sonst dreht man immer und suchen immer diese Win-Win-Situation. Das ist eigentlich Lose-Lose-Situation. Du bist schlecht ausgeschlafen oder dann bist du nicht ausgeschlafen, sondern hast schlecht geschlafen und dann plötzlich kommen irgendwo die schlechten Nachrichten daher, dann schlafst das nächste Mal wieder schlecht und glaubst aber wieder, dass was in den schlechten Nachrichten steht, beziehungsweise in den erfundenen Nachrichten, verheerende Situation, oder? Dafür gibt es eigentlich unseren Podcast.
Ja, aber das deckt sich ja an sich gut mit den Umfragen, die belegen, also dass vor allem Wähler von dem, was man so gemeinhin rechtspopulistisch nennt, generell sehr viel pessimistischer auf alles und in die Zukunft schauen. Und dass das dann so ein Selbstbestätigungseffekt ist. Vielleicht müsste man noch einmal einen Schritt weitergehen und schauen, ob der schlechte Schlaf nicht auch vom Alkoholabusus kommt, dass dann wirklich mit so einem grantigen, dicken Shell aufwachst, zu wenig schlafen hast, weil das ja das Einschlafen befördert, aber nicht die Schlafqualität. Und da steht dann das Internet parat, um dir zu zeigen, dass alles ist genauso arsch, wie ich mich fühle. Und ich glaube, das kann sich dann irgendwann zu einer Weltsicht verfestigen und die Resultate besichtigen wir gerade.
Ja, das stimmt. Wobei, es gibt ja dann auch Leute, die sind nicht im Abusus verfallen, wie du das jetzt so schön latinisiert hast, sondern die sind tatsächlich abstinent. Einer von denen, Cory Booker zum Beispiel, hat mir jetzt wirklich beeindruckt, und ich weiß, dass er dich noch mehr wahrscheinlich beeindruckt hat als mich, ist ein US-Senator, der hat die längste jemals in den USA gehaltene Politikerrede aufgeführt, würde ich jetzt so sagen, weil es war wirklich theatralisch, da war alles drinnen, was so Gospel-Music und Rap irgendwie ineinander verklausulieren können. Stolze 25 Stunden. Ich war beeindruckt, du wahrscheinlich noch mehr, hast alle 25 Stunden live verfolgt, oder?
Nein, aber ich habe tatsächlich ein paar Mal reingeklipst und war von der Performance erst von der Kondition. Und man muss auch sagen, wenn amerikanische Politiker gut sind, haben sie natürlich auch Präsentatoren, um nicht das ein bisschen abwertende Showman-Qualitäten zu verwenden. Die suchst du bei uns lang, sagen wir mal, zumindest, um es nicht ganz auszuschließen. Und der hat auch inhaltlich durchaus furios, also die Ausschnitte, die ich gesehen habe, haben halt da so aufgerufen, sich gegen die Umwandlung Amerikas in ein praktisch regelloses Langhaus auch auf die Hinterbeine zu stellen. Und das ist ein besserer Check als der bisherige Rekordinhaber. Also davor war dann die längste Rede im US-Senat ein Strom Thurmond, hieß der, glaube ich, ein ursprünglich Demokrat, aber halt die alten Demokraten, die eben für die Rassentrennung waren. Und als dass sich das praktisch in Anfang in den 60ern umgedreht hat, das Verhältnis, und die Demokraten, die diese Rassentrennungsgesetze und so weiter aufgehoben haben, ist er zu den Republikanern übergegangen und hat damals versucht, damit den Civil Rights Act aufzuhalten. Und ich finde, der ist jetzt ein netterer, aus meiner Warte, ein deutlich netterer Rekordhalter drin, und das sollte er vielleicht dann eh wieder, wann war Civil Rights Act? Also auf jeden Fall gute 60 Jahre hat das gehalten. Also vielleicht erinnert man sich dann jetzt länger noch dran, wie verrückt die Situation in den Vereinigten Staaten 2025 war, als dieser Rekord aufgestellt wurde.
Ja, längste Rednerin im österreichischen Parlament ist nach wie vor Madeleine Petrovic, hat das 1993 gemacht, über 10 Stunden. Ging da auch grundsätzlich nur darum, dass sie unbedingt noch, ich glaube, den Bundeskanzler Franz Vanitzky wird das logischerweise damals gewesen sein, in den Nationalrat zitieren wollte. Der war aber gerade im Ausland, und um irgendwie die Sitzung so lange fortzuführen, bis der dann tatsächlich wieder im Inland ist und ins Plenum kommen kann, hat sie einfach noch einmal ausgeführt, irgendwas. Die meiste Zeit hat sie über Teile ihrer Dissertation gesprochen und dann irgendwie immer einen Kunstgriff zurückgekehrt, was eigentlich sie ursprünglich schon sagen wollte. Tatsächlich hat es dann irgendwann mal einer ÖVP-Abgeordneten gereicht, die hat ihr einen Kaffee serviert. Die Frau Petrovic hat gedacht, oh, das ist aber unglaublich nett, hier wird mir ein Kaffee serviert, damit ich nicht müde werde. Tatsächlich war das dann einfach der Harndrang, der sie von der Bühne getrieben hat, sagen wir es mal sehr, sehr höflich. Und da hat ja das auch der Herr Booker viel interessanter agiert, gell?
Ja, der hat gefastet davor, hat er gesagt, also er hat, glaube ich, 3-4 Tage davor nicht gegessen und auch am Abend davor das Trinken eingestellt, um eben nicht davon unterbrochen zu werden. Ich habe nachgelesen, dass frühere Rekordversuche dann so waren, oder vielleicht war es auch beim Thurmond noch so, dass die Redner, die durften ja den Plenarsaal nicht verlassen. Es wurde, nachdem es bisher praktisch durchgehend um Männer gegangen ist, haben die einen Fuß im Plenarsaal gelassen und haben durch die halb offene Tür dann in einen ihn von einem niedrigeren Funktionsträger ihrer Partei gehaltenen Kübel gebischt. Und das hat Cory Booker unterlassen, ganz offensichtlich.
Ja, es ist höflich.
Wobei die Madeleine Petrovic-Geschichte ist natürlich tatsächlich von ihrer angewandten Hinterfotzigkeit sehr österreichisch. Es gibt, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, mir hat das mal jemand erzählt, das stimmt wirklich, irgendeine Österreicherin, die mit der Roten Armee-Fraktion assoziiert war, sei damals mit in den Hungerstreik gegangen, als die in Stammheim in den Hungerstreik gegangen sind, und die Österreicher haben ihr einfach eine 120 Kilo schwere Kreditbetrügerin hineingesetzt mit in die Zelle, die jeden Tag alles zum Essen gekriegt hat, was sie sich gewünscht hat. Und die war dann relativ schnell zermürbt.
Ja, kann man so machen, ist irgendwie österreichischer Strafvollzug. Bevor uns übrigens die Leute in den Kommentaren darauf hinweisen wollen, dass es nur eine österreichische Rede gegeben hat, die länger gedauert habe als jene von Madeleine Petrovic. Ja, die gab es. Die gab es allerdings im Budgetausschuss. Der Redner war Werner Kogler, hat mehr als diese 10 Stunden 30 von der Madeleine Petrovic gebraucht. Allerdings, er wollte einfach nur noch schnell den einen Satz fertig sagen. Das war halt klassischer Kogler. Da war gar keine böse Absicht dahinter.
Ein klassischer Kogler, ja. Wobei ich kann mich aber schon auch an Reden von zum Beispiel August Böging erinnern, die mir länger vorkommen sind.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Wir haben ja schon ganz kurz Fasten angesprochen. In dem Fall von Cory Booker war es ja ein tatsächlich anders geartetes Fasten. Da war es jetzt eher zum Aufbauen der mentalen Kräfte und dergleichen mehr. Aber auch in Österreich gibt es ja die lange Tradition der Fastenspeisen. Und eine solche hat jetzt der österreichische Haubenkoch Max Stiegl wieder in Erinnerung gerufen. Wollte die Geschichte eigentlich nie wirklich besprechen, weil irgendwie ist es ja ungustiös und die Leute machen dann wieder einen Shitstorm. Dann kamen mir aber zwei andere Schlagzeilen dazwischen. Deswegen muss ich das jetzt dramaturgisch ein bisschen aufbauen. In Kern wurden die Biber zum Abschuss freigegeben. An der Zahl sind 750, die man jetzt abknallen darf. Muss sie dann natürlich trotzdem ja, der Tierkörperverwertung zuführen, weil es jetzt noch immer nicht zum Essen freigegeben sind. Und gleichzeitig hat sich allerdings auch in Niederösterreich auf illegaler Ebene abgespielt. Dort wurden gerade zwei enthauptete Biber gefunden und auch dort hat man sowas wie ähnliches wie, ich glaube Schmauchspuren heißt das dann immer in den Tatortfilmen, entdeckt. Also die wurden offenbar auch schon abgeknallt, nennen wir es einfach mal so. Und da sind wir dann bei Max Stiegl, einem Haubenkoch, der hat auf Instagram dafür plädiert, dass man Biber essen dürfe künftig wieder, weil ja, ihm tut es irgendwie leid ums gute Fleisch und es schmeckt ja fast so wie eine Ente oder so. Und nachdem ich jetzt einen der größten Connoisseure Österreichs gegenüber habe, würde ich sagen, lieber Thomas, erzähl uns mal, wie schmeckt Biber? Du hast das sicherlich schon reingebissen. Ich habe schon Wolf gegessen, ich habe schon Elch, ich habe schon Bär gegessen, ganz viele Dinge, aber an einen Biber kann ich mich noch nie erinnern.
Wo ist denn ein Wolf?
In Estland gab es tatsächlich mal Wolfssalami und meine Güte.
Okay. Das ist ein kleiner Assoziationssprung, aber mir hat der Jürgen Wolf, ein sehr guter Koch, der hat das Gasthaus Wolf gegründet, so es war. Also sein Vater hat, wollte eine Nutria-Zucht, also für Pelz anfangen, ist damit genau in die Lieber tot als Pelz-Kampagnen der 80er reingelaufen. War kein großer Erfolg, aber er hat es lang versucht. Und der Jürgen Wolf hat diese Erzählung mit dem Stoßseufzer abgeschlossen. Was wir immer Nutria gegessen. Also die grundsätzliche Essbarkeit ist gar keine Frage. Ich habe tatsächlich aber mal eine Geschichte geschrieben, in der Max Stiegl vorgekommen ist. Und da hat er mir auch ein Stück Salami gegeben und hat gesagt, na gut, oder? Ist vom Biber. In Ungarn ist das legal. Und ich bin grundsätzlich auch der Auffassung, wenn man schon was umbringt, dann sollte man es wenigstens essen. Gelsen und ähnliche Dinge vielleicht ausgenommen. Aber die erwischt mich beim Radfahren.
Ja, wollte gerade sagen, als Rennradfahrer kann ich da schon ein bisschen was erzählen, was man so als an Insekten zwischendurch reinkriegt.
Ja, das ist ja ein hochwertiges Protein, wie wir immer wieder erfahren. Und man muss auch daran erinnern, dass das ja eine Tradition als Fastenspeise hat in der Klosterküche, weil wir ja gerade in der Fastenzeit sind. Also wenn man so barocke Klosterkochbücher, die haben ja dann doch alles, im Prinzip alles, was sie die Viersen ausmacht, zu Fisch umdeklariert. Also es hat auch Schwäne getroffen und ähnliches. Und eben der Biber war eine recht beliebte Fastenspeise, weil praktisch ein Fisch, aus dem man Sinorbirds haben machen kann. Also eigentlich ein Multifunktionstier. Und wie gesagt, wenn, also über die ökologische Sinnhaftigkeit der Freigabe des Biberabschusses kann ich nichts sagen, weil da kenne ich mich nicht aus. Manchmal hat man den Eindruck, dass da schon in der Legislative auch viele leidenschaftliche Jäger, die sowas gerne mal schießen wollen, dabei sind. Aber das mögen andere beurteilen, weil man weiß ja, wie beim Rotwild, wenn es zu viel gibt, nachdem wir die Top-Prädatoren, die also Wölfe und Bären und so, sind ja langsam wieder da, aber noch weniger, die das von selber kontrollieren würden. Also muss man entnehmen, wie der Jäger und Jäger sagt.
Beutegreifer.
Und wie gesagt, bevor man am Biber einfach weg hat, kann man, also ich glaube, ich würde jetzt dünsten. Oder ich weiß nicht, ob man mit.
Dünsten.
Ich glaube, im Schwanz ist sicher viel Muskelkraft, aber wahrscheinlich
aber auch sehr viel.
Also ich hab jetzt im Augenblick keine Rezepte auf der Pfanne, aber ich weiß, dass früher das alles, es würde an Tieren auch bei uns sehr viel mehr gegessen. Auch Singvögel, nicht nur in Süditalien, sondern wenn man ältere Kochbücher schaut. War das für uns auch nicht ganz unüblich. Und vielleicht abschließend noch eine Anekdote, die mir mein Freund der Koch erzählt hat, dass ein der ganz traditionellen französischen Küche sehr zugetaner, längst verstorbener Kollege von ihm ihn angerufen hat, der immer gern Dinge halt ausprobiert hat, die man im 19. Jahrhundert noch gegessen hat. Und der, der mir so erzählt hat, war Walter Eselberg im Burgenland. Und der, der hat ihm angerufen und gesagt: Erst Walter, ihr habt gesagt, du bist im Nationalpark, kannst du einen Storch aufstellen?
Ah. So, falls wir Ihnen schon Appetit gemacht haben, demnächst endet die Fastenzeit. Ja, und warum nicht auch mal einen Weihkorb mit Storch, Biber? Ich glaube, du bringst uns auf viele tolle Ideen. Falls Sie tatsächlich ein gutes Rezept für ein Biberragout
haben. Haben wir eine eigene Mailadresse für Shitstorms? Oder?
Nein, machen Sie es öffentlich auf Spotify. Schreiben Sie es in die Kommentare, wie ekelhaft Sie uns beide finden, dass wir gern Storch und Biber essen. Oder umgekehrt, vielleicht haben Sie auch ein gutes Biber-Ragout-Rezept. Schreiben Sie es rein. Mir würde es interessieren. Wie viel Zwiebel brauchen wir? Ist das gut mit Paprika oder so? Hm?
Das wäre wahrscheinlich die Biberbürgel.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Kommen wir von der hochpreisigen Gastronomie des Thomas Maurer ein bisschen was auf die, sag ich jetzt mal, Low-Level-Ebene runter. Denn in der Schwäbischen Alb, das ist so in der Gegend von Stuttgart, für all jene, die mit der Geografie jetzt noch nicht wirklich was anfangen konnten, dort findet ein richtiger Kulturkampf statt. Und zwar in der Ortschaft, die heißt passenderweise eh schon Essingen. Dort hat man sich erfolgreich gegen die Ansiedlung eines Dönerladens gewehrt. Ganz, ganz viele Anrainer haben gesagt, na, so geht's da wirklich nicht. Der Ort hat ca. 6.000 Einwohner. Das wäre jetzt der erste Dönerladen gewesen. Und auch der Gemeinderat hat gesagt, wir haben schon eine Pizzeria. Döner, Kebab, das braucht ihr jetzt wirklich nicht. Ich habe mir dann auf Google Street View ein bisschen in Essingen umgeschaut, weil ja, hinfahren war jetzt doch ein bisschen zu kurzfristig, muss ich gestehen. Und da gibt es zum Beispiel ein Kaffee Vielfalt. Das ist so alles irgendwie, ja, für 6.000 Einwohnerstadt muss ich sagen, echter Hipsterladen. Gell? Also da gibt es so Avocado-Toast und dergleichen Dinge. Und dann gibt es noch
aus echte Avocados?
Ja, würde ich jetzt schon sagen. Also sie waren sehr grün und haben schon die Form von Avocados gehabt. Zumindest auf den Bildern, die dort in den Google-Rezensionen drin waren. Und dann gab es aber auch noch ein zweites Lokal. Das hieß das Gasthof zur Rose. Und das ist so deutsche Küche, wie man sie fürchtet. Also alles mit einer Soße. Es ist Panier und dann dazu noch eine Champignonsauce, die wahrscheinlich dort eine Pfifferlingssoße ist, weil du den Champignon eh nicht irgendwie richtig verarbeiten kannst.
Und
ja, ich weiß, aber das ist ja wurscht dort eh, weil sie ja, nennen alles irgendwie in dem, also das Gasthof zur Rose, sollten sie jemals in Essingen sein, machen sie wahrscheinlich eher einen Bogen drum und fahren sie noch ein paar Kilometer weiter, bis sie vielleicht auch irgendwie einen Döner kriegen, ich weiß nicht.
Aber die Argumentation, wir haben schon eine Pizzeria, das ist genug Exotik. Das ist, und das, der, die Meldung ist nicht aus dem Jahr 1980, sondern von, okay.
Gott, aktuell, ja.
An den Film Die Schweizer Macher mit Emil Stemberger, wo, aus die 80er, wo
Emil
eine eigene Behörde Ansiedelungswilligen nachschnüffelt, um zu schauen, ob sie, sich ausreichend bemühen, schweizerisch zu werden. Aber, ja. Und gab es dann eine Gegenpetition? Ich meine, was macht
ein junger
Jugend in S? Also, weite Teile der Bevölkerung wären ja praktisch mittlerweile ohne Kebab dem Hungertod preisgegeben.
Ja, und da gibt es tatsächlich einen jungen Mann, 18 Jahre alt, der stemmt sich gegen den 61-jährigen Bürgermeister, hat jetzt eine Online-Petition gestartet, weil er gesagt hat, Kebab verbindet die Menschen und er will das jetzt irgendwie in seinem Ort auch haben, dass die jungen Menschen einen Kebab essen können. Wenn ich mir das jetzt nur rein demografisch runterbreche bei 6.000 Leuten, wenn es die Zielgruppe was weiß ich, 25 bis 15 oder nennen wir es noch unten weiter bis 10, werden das vielleicht eine Fallzahl von 500 Menschen sein, die einen Kebab essen könnten aus dieser Altersklasse. Ich glaube schon, dass darüber hinaus auch noch der Kebab gegessen werden würde. Aber ich finde es spannend, ja, da ist jetzt wirklich Basisdemokratie für den Döner.
Ja, mir erinnert, das weiß ich aber nicht, müsste ich mal nachfragen, wie das ausgegangen ist. Es gab ja diesen freiheitlichen Bürgermeister, so ein ganz wildes Urgestein in Kärnten, der eine Wette, ich weiß nicht mehr, worum es gegangen ist, aber jedenfalls dem Klenk irgendwie gesagt hat, wenn das und das passiert, dann geht er am Brunnen mal dann Döner essen, was offensichtlich seine Vorstellung von der Hölle ist. Und worüber immer sie gewettet haben, er hat die Wette verloren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der je sein Döner gegessen hat. Ich erkläre mich bereit, mich bei Florian Klenk zu erkundigen, wie das ausgegangen ist, und ich glaube, in einer Woche bis dahin wird die Spannung unter den zuhörenden Personen ins Unerträgliche gestiegen sein. Ich wüsste selber gern, ob der diese Tortur tatsächlich auf sich genommen hat, weil er freiheitlicher zu seinem Wort steht.
Ja, vielleicht geht es immer so wie mir, seit ich vor einem halben Jahr eine Geschichte redigieren musste, esse ich keinen Döner mehr und auch kein Kebab mehr. Da ging es inhandlich darum, dass in einem Döner-Kebab-Laden, was auch immer, so schlecht geputzt wurde und der Putzfetzen nie wirklich ausgewaschen wurde, beziehungsweise eigentlich sollte es ihn wegschmeißen ab einem gewissen Zeitpunkt, dass ich darin an Bakterien gesammelt habe. Ein Mensch dann eben dieses infizierte Fleisch gegessen hat, infiziert durch den schlechten Putzfetzen, muss man nochmal dazu betonen, und daran gestorben ist. Also ist echt von dem, was weiß ich, 5-Euro-Döner sterben kannst oder könnte auch 3,50-Döner gewesen sein. Nah, never. Seither bin ich da irgendwie schwer befreit davon und freue mich schon irgendwie viel, viel mehr auf den Biber.
Ja, man muss aber fairerweise sagen, das hätte mit einem Schnitzel auch passieren können oder praktisch mit allem. Also das liegt jetzt eher an der spezifischen Küchenhygiene vor Ort als am Gericht, würde ich sagen. Ich habe vor 1,5 Jahren noch tatsächlich bei uns am Markt, beim Dönermann, für eine Reportage den Döner mitgeschichtet und kann mich dafür gerade machen, dass das von Hand, von Bio-Hühnern mit natürlichen Zutaten geschichtet und sachkundig. Und man verbrennt, wenn man das nicht kann. Es ist, wenn man das wirklich mit dem Dönerschwert macht und nicht mit diesem Elektrorasierer, den es dann in den billigeren Läden gibt, das ist, also das Aufschichten und das Oberschneiden ist nicht so leicht, wie man glaubt. Aber das gilt ja für fast alles im Leben.
Ja. Woher hast du das Schwert gehabt oder war das schon vor Ort dort? Oder hast
ja, das
du
war vor Ort.
Achso.
Also ich sage mir, dieser
wie ja, immer, nein, ich habe gedacht, vielleicht bringst du dein eigenes Schwert mit oder so.
Fachbegriff für das lange Messer, mit dem man den
Döner schneidet. Oder? Ist das nicht der Krummsäbel traditionellerweise?
Nein, müsste
das sein von den Osmanen?
Der Janitscharensäbel. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sich der zum Döner aufschneiden eignet.
Je suis européen.
Ein neues Kapitel aus der wiederkehrenden Reihe Sturz der Titanen. Marine Le Pen wurde in Frankreich wegen Korruption verurteilt. Sie hat das gemacht, was auch ihr Papa, der Holocaust-Leugner und Gründer des Front National, Jean-Marie Le Pen, schon gemacht haben soll. Er hat Gelder einfach schlicht und ergreifend veruntreut. Im Gegensatz zu ihm war sie jetzt aber auch noch immer prozessfähig und bekam jetzt eben auch zusätzlich zu ihrer eigentlich schon mal aufgebundenen Strafe auch noch ein Verbot der Kandidatur ausgesprochen. Muss man dazu sagen, das würde dir in Österreich mit der Höhe der Haftstrafe auch passieren. Da verlierst du auch dein passives Wahlrecht. In Frankreich gab es aber so viele Fälle an Korruption schon, dass man bereits 2016 beschlossen hat, dieses Sonderdroit, also Sonderrecht, dass man da jetzt noch einmal zusätzlich die Wählbarkeit aberkennen kann, das müssen wir beschließen, weil wir so ein massives Korruptionsproblem in unserer Nationalversammlung haben. Übrigens mit den Stimmen des Front National.
Ja, aber unter heftiger Kritik des Front National, weil die Frau Le Pen hat damals noch leidenschaftlich lebenslangen Entzug des passiven Wahlrechts gefordert. Für genau das, wo sie jetzt sagt, was für eine unfassbare politische Kampagne, dass sie nur wegen ein bisschen Diebstahl, kann man sie auch nennen, 4 Jahre das passive Wahlrecht verliert.
Ja, aber der schönste Spin in der ganzen Geschichte war ja dann Viktor Orban auf Twitter, der gesagt hat, je suis Marine. Also ich kann jetzt nicht so ein Viktor Orban, ungarisch angehauchtes Französisch nicht nachmachen, aber Je suis Marine von Viktor Orban hat mich beeindruckt, diese Parlament, also diese wirkliche Solidaritätskundgebung.
Ja, also es wurde ja teilweise auch als Bekenntnis zur Geschlechterindifferenz gelesen, was von Viktor Orban recht unerwartet gekommen ist. Aber interessant ist
weißt
das auch...
Weißt du da
auch,
mehr?
Nein, aber ich meine, wenn wir sagen, hallo, ich bin
die Marine.
Die Mädchen. Dann,
Victoria. Sein,
zumindest Toleranz für genderfluide Konzepte kommunizieren will. Aber wie gesagt, wie es genau gemeint hat, das hat dann keiner nachgefragt. Es hat die Ricarda Lang, die ehemalige von den Grünen, die seit sie nicht mehr, von den deutschen Grünen, seit sie nicht mehr in politischen Ämtern ist, sehr, sehr gern und launig auf Social Media herum sich treibt, die hat zurückgeschrieben, das war das, glaube ich, meist zitierte, so as in being corrupt, yes, we know. Und interessanterweise ist aber die Debatte dann sofort quasi implodiert, weil auch im Spiegel war so ein Leitartikel, wo dran gesagt ist, oh, das ist ganz schlecht, weil das wird jetzt den Rechten helfen und dann machen sie Märtyrer. Nur, was ist die Frage? Also, hätte man sich deswegen, wir haben gerade in den Vereinigten Staaten gesehen, was passiert, wenn man an Rechten...
Ja.
Anführer nicht für seine Straftaten vor Gericht stellt und verurteilt, dann kommt er zurück und versucht, jede Möglichkeit zu beseitigen, dass man ihn je wieder für seine Handlungen haftbar machen kann. Weil ich verstehe die Logik nicht. Ich verstehe schon, dass wenn die das geschickt spielen, dass man mit der Opferkarte, die auf der rechten Seite mit besonderer Leidenschaft immer gezogen wird, vielleicht Erfolg haben kann. Aber das kann nicht, also heißt das dann, wenn ein rechter Spitzenpolitiker sich wessen auch immer schuldig macht, dass die Strafjustiz sagt, das bringen wir nicht zur Anzeige oder schon gar nicht vor Gericht, weil das hilft denen dann vielleicht. Also keine gute Idee. Also entweder gibt es einen Rechtsstaat, der dann für alle gilt. Und wie gesagt, diese Entzug des Wahlrechts gibt es bei uns auch und wurde von der Frau Le Pen damals noch kritisiert als zu lasch. Was soll es? Kein Geld spielen wäre eine gute Möglichkeit, nicht vor Gericht landen.
Das hätte auch Karl-Heinz Grasser machen können, er hätte hinterher nicht beklagen müssen, dass man so schier über ihn lacht und tatsächlich eigentlich hauptsächlich seine eigenen Zitate wiedergibt. Aber das führt uns dann, ich glaube, tatsächlich schon weiter, oder?
Ja, das ist ein weites Feld.
Ja, die schönsten Zitate von Karl-Heinz Grasser gibt es übrigens aktuell im Podcast. Schäuber fragt nach. Und der Florian hat sich da wirklich Mühe gegeben, ein bisschen den Ton von Karl-Heinz Grasser so zu treffen, ein bisschen Kärntnern rein und sowas. Also sehr, sehr, sehr schön.
Ja, und immer sehr gewinnend, sehr, ja. Sehr weißfreundlich.
Und es dauert circa 4 Minuten, bis er alles erzählt hat, was der Karl-Heinz gesagt hat. Unglaubliches Kompendium. Aber hören Sie sich an, ich stelle Ihnen das sehr, sehr gerne in die Shownotes rein.
Oh my goodness.
Falls Sie Ihre Podcast-App aufmerksam verwendet haben, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, der Herr Maurer und ich, wir haben ein neues KI-Bild uns generieren lassen. Das ist also ein Ghibli-Bild, heißt das, ich glaube, völlig neumodern oder vielleicht auch irgendwie aus japanischen Lehnwörtern zusammengesetzt.
Nein, das ist schon viel länger. Studio Ghibli, hast du mit deinen Kindern nicht geschaut?
Nein.
Ja, aber dann husch, husch, husch. Es wird aber Zeit.
Okay, gut, Podcast ist aus.
Im richtigen Alter. Miyazaki ist ein Regisseur, der die Studio Ghibli gegründet hat und einen ersten, also das geht ein bisschen vom klassischen Manga-Stil weg. Es ist sehr interessant gemischt, eigentlich so alte westliche, eher europäische Ästhetik mit japanischer. Alles ist immer ein bisschen rätselhaft. Es gibt eben also ein bisschen so shintoistische Naturgeister und so kommen immer wieder vor. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe das, also nachdem mein erstes Kind jetzt vor über 30 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, habe ich den Output der Studios Ghibli mehrfach konsumiert, aber immer noch ohne Ermüdungserscheinungen. Aber neu ist, dass man KI-mäßig irgendwelche Bilder ghiblisieren kann.
Ja, und das ist tatsächlich aus mehreren Gründen problematisch. Selbst Sam Altman, Chef von OpenAI, hat gesagt, ja, das lässt unsere Server derzeit ein bisschen schmelzen, weil es unnötig viel Rechenleistung natürlich erfordert dafür, dass eigentlich niemand diese Bilder wirklich braucht in sein Leben, muss man sich ja, einfach reingestehen.
Und deswegen hast du gleich von uns zwar eins machen lassen.
Das, ja, was zu Anschauungszwecken
ich auch anmerken möchte, erstaunlich unähnlich sieht. Also das ist jetzt nicht, weil ich beleidigt bin, dass es mir nicht gefällt. Das ist so... Manfred Deix hat mir einmal mit unter Höllengelächter von einem prominenten Politiker erzählt, der immer gefunden hat, die Deix-Zeichnungen für ihn sind so schlecht, weil er schaut überhaupt nicht so aus.
Ja, ich finde, ich habe dem Tool ja nur ein einziges Bild von uns zur Verfügung gestellt. Also so gesehen, es hat die Szenerie nachgebildet. Aber abgesehen vom Stromfressertum, für das ich mir jetzt schuldig bekenne und ich gehe demnächst nachher, nachdem ich mit meinen Kindern das ganze Werk geschaut habe, auch noch einen Baum pflanzen, keine Sorge, ist tatsächlich das Urheberrecht ein bisschen eine Problematik, weil OpenAI wurde mal wieder trainiert, wie halt OpenAI trainiert wird, unter Verletzung aller Urheberrechte. Wenn man das dann hochlädt, weiß man nicht, ist das in Japan problematisch? Ist das im Rest der Welt problematisch? Wie ist das mit den Menschen, die ursprünglich hier gezeichnet werden könnten, beziehungsweise abgebildet werden könnten? Geht man da schon irgendwie zu weit, wenn man Charaktereigenschaften darstellt? Deswegen schauen wir uns vielleicht auch nicht ähnlich. Könnte ja auch sein, dass da oben AI irgendwie so einen Filter eingebaut hat noch und so. Also da schon einiges an Problematik vorhanden, würde ich sagen.
Ja, also die Urheberrechtsgeschichte selbst natürlich, das was dazu kommt, ist, dass diese, wir haben auch einige von denen gesehen, diese ghiblisierten Bilder oft auch deswegen nicht gut sind, weil eben da im Original eine große Liebe zum ästhetischen Detail und die haben wirklich sozusagen eine Bildsprache entwickelt. Und das kannst du zwar algorithmisch teilweise darstellen. Also es gibt Bilder, da gelingt es ganz gut und die haben sozusagen auch ein bisschen die Atmosphäre. Und die anderen, uns zum Beispiel, da haben wir halt nur diese größeren Augen, aber es hat sozusagen, es ist ein, die AI haut dann auch oft daneben, weil sie nicht genau weiß, auf welche Parameter sie sich genau verlassen soll. Und warten wir mal ab, wohin sich die AI noch entwickelt und ob sie es dann vielleicht nicht tatsächlich in 10 Jahren alle überflüssig gemacht hat. Aber einstweilen gilt noch, ich weiß nicht mehr von wem der ist, aber ich habe irgendwo den schönen Satz zu legen, dass jemand geschrieben hat, der hat jetzt erst begonnen, an die menschliche Seele zu glauben, wo er so viel AI-Kunst gesehen hat, wo offensichtlich keine vorhanden ist.
Ein grundsätzlich schöner Satz, der uns auch wunderbar überleitet ins nächste Thema.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Falls Sie unsere Episode bis jetzt unterhaltsam gefunden haben und nicht irgendwie mit diesen eingangs erwähnten schlechten Nachrichten konfrontiert werden sollen oder wollen, dann würde ich sagen, tschüss, war nett mit Ihnen, denken Sie sich an dieser Stelle raus. Es wird jetzt nämlich nur ein bisschen härter, leider Gottes, in der Gangart. Es hat sich nämlich tatsächlich eine sehr, sehr brutale Geschichte zugetragen, keine Fake News, sondern real. Es ging um folgenden Sachverhalt. Ich zitiere jetzt mal aus einer Geschichte, wie ein junger Mann mit einem Chatbot gesprochen hat. Ich verspreche dir, ich werde nach Hause zu dir kommen, ich liebe dich so sehr. So lautet die letzte Nachricht, die der 14-jährige Swell Setzer aus Florida an seinen Chatbot Danny schrieb. Danny steht für Daenerys Targaryen, das ist ein Charakter aus der Game of Thrones Filmserie und der wurde von der Plattform Character AI nachgebildet, eben nachgebildet dieser schönen Drachenreiterin. Danny antwortete dann dem Schüler, ich liebe dich auch, Daenerys. Bitte komm so schnell wie möglich zu mir, meine Liebe. Kurz darauf nahm sich der junge Mann mit einer Handfeuerwaffe seines Stiefvaters das Leben. Die Mutter klagt jetzt natürlich an, wie kann das sein, dass hier ein Chatbot meinen eh schon psychisch belasteten Sohn immer weiter antreibt, offenbar nur generisch innerhalb dieses programmierten Chatbots agieren kann und nicht erkennen kann, ja, hier ist ein junger Mann in Gefahr, hier begebe ich mich über eine Grenze hinaus als Chatbot und damit eben kausal verantwortlich gemacht werden kann für einen Suizid eines 14-Jährigen, offenbar auch labilen 14-Jährigen, aber trennt noch, der junge Mann ist tot. Ein sehr, sehr großes moralisches Dilemma, technisches Dilemma, über das wir jetzt leider Gottes auch sprechen werden müssen, weil es Regelungsinhalte betrifft, die derzeit noch irgendwie, Angela Merkel hat das mal genannt, Neuland sind, aber wir haben da noch einfach keine Regelwerke dazu. Wo endet es? Wie weit darf KI gehen?
Naja, speziell in diesem Fall scheint das ja sogar die Intention zu sein. Ich glaube, das kommt unter anderem schon auch aus diesem Disruption um jeden Preis Mindset dieser Silicon Valley Arschlöcher, wenn ich mich erinnere, ist das der Fachbegriff. Also, weil es werden in dem Artikel, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, ein langer und ziemlich erschütternder Artikel im Spiegel zu dem Thema, wo aber auch gezeigt wird, dass die haben dann ein bisschen Datenmaterial und nachgeforscht oder beziehungsweise sich in solche Chats eingelassen und das nachgebildet, weil du ja an die Daten nicht kommst. Und das scheint ganz spezifisch so in eine Emo-Richtung zu gehen, in die pubertäre Missverstandenheit und offenbar hat es dann auch beim Versuch, wo geht das hin, auch vor irgendwie so Ideen des Chatbots gegeben, wie es denn wäre, weiß nicht, die Eltern umzubringen oder Schulkollegen oder so. Also so morbide Fantasien, die für Pubertierende gar nicht so unüblich sind. Aber wenn du dann vielleicht eh zu denen gehörst, die nicht so wahnsinnig gut in der Klasse verankert sind, nicht viel Freund haben und dann dir eine Hochleistungsmaschine Verständnis vorspiegelt und dich dann aber auch noch ganz gezielt ein bisschen over the edge treibt, nehme an, dass das ein bisschen, also entweder hat sich die AI ihre Parameter zusammengesucht aus irgendwelchen Selbstmordforen auf Reddit, was auch sein kann, oder irgendjemand hat es von Haus aus lustig gefunden, Teenies zu trollen. Das würde ich nach meiner Kenntnis der dort agierenden Charaktere nicht für ganz ausgeschlossen halten. Aber das Hauptproblem ist, dass du bei diesen komplexen Dingen, die Leute, die es aufsetzen, wissen ja nicht mehr, das war bereits vor etlichen Jahren bei der Schach- und bei der Go-Software so, dass die Leute, die das angelegt haben, nicht mehr sagen konnten, auf welcher Basis die Maschine entscheidet, welche Züge sie setzt. Und das ist bei den noch viel, viel komplexeren, weil mit unglaublich viel mehr Ausgangsmaterial gefütterten neuen AIs man kann es eigentlich nur abdrehen, wenn eine AI so offensichtlich verseucht, korrumpiert und gefährlich ist. Und auch das ist Neuland. Also man hat auch schon AI-Programme dabei beobachtet, wie sie lügen, um nicht abgedreht zu werden. Das ist nicht Science-Fiction. Ich meine, das ist eine klassische
Situation
aus der Science-Fiction von 2001, Odyssee im Weltall, angefangen. Aber das gibt's jetzt schon. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass wir irgendwann einmal uns umdrehen und sagen, dieser Teenager-Selbstmord war nicht das Schlimmste, was uns diese Technologie beschert hat.
Ja, sind jetzt leider keine Fake News, sondern sind reale Aussichten beziehungsweise mal reale Gedanken, die wir uns über Nachrichten machen. Aber wie gesagt, ja, Sie werden so oder so schlecht schlafen nach dieser Dreiviertelstunde Nachrichten, die wir Ihnen jetzt geliefert haben, oder?
Ja, und schlecht schlafen, wisst man wieder, führt dazu, dass Sie
Alkohol Fake konsumieren News, müssen.
Glauben schenken und die Spirale. Und jetzt haben wir uns da auch noch in diese Spirale eingebracht. Wobei, das wollte ich vielleicht auch noch sagen, eben wie auch teilweise unsere Kommunikation und unser Denken durch Algorithmen bereits ruiniert ist, ist mir gestern aufgefallen, weil ich so ein bisschen eben auch geschaut habe, was tut sich so auf irgendwelchen Blue Skies und Access und sonst was. Und es ist der 1. April. Und natürlich gibt es Leute, die immer noch lustige Fehlermeldungen, eine alte Zeitungstradition, ja, dass man halt... Keine Ahnung, am 1. April erscheinen traditionell Meldungen wie amerikanischen Forschern ist es gelungen, ein Pferd mit einem Motorrad zu kreuzen und so. Ja, wurscht, das ist also Blödsinn. Und wir sind aber derartigen Irrsinn gewohnt, dass du es einfach nicht mehr warst. Also ich habe mir gestern so schwer wie selten getan, zu unterscheiden, ist es ein April-Scherz. Ich habe mir sogar bei dieser Le Pen-Argumentation gedacht, nein, man darf Faschisten nicht nach geltenden Gesetzen verurteilen, weil sonst werden sie stärker. Man hat sich gedacht, ist das ein komplizierter April-Scherz? Aber nein, vielleicht ist es aber auch nur von einem Algorithmus in Umlauf gebracht worden, man weiß es nicht.
Ja, April-Scherze sind etwas Gefährliches. Ich habe selber die in der kleinen Zeitung verursacht. Klagenfurt ist ja, so wie viele andere Städte auch, aber Klagenfurt hat ein bisschen mehr finanziell dem Ruin nahe. Und wir haben dann die Geschichte gebracht, dass unterschiedliche Teile der Stadt ausgegliedert werden könnten an andere Umlandgemeinden, um halt einfach Kosten zu sparen. Und spätestens beim Satz, den ich der FPÖ-Stadträtin in den Mund gelegt habe, naja, die ehemalige Zentrale der Hypoalpe Adria, die muss in Kern Klagenfurt bleiben, weil wir haben dort als Partei schon wirklich Spuren hinterlassen. Also da habe ich gedacht, bei dem Satz müssen doch alle Leute aussteigen und irgendwie mal checken, okay, jetzt wird es Satire. Naja, es hat mich dann tatsächlich jemanden aus dem Rathaus angerufen, wutentbrannt und gesagt, das kann doch wirklich nicht sein. Wir müssen den ganzen Tag schon Anrufe entgegennehmen, versichern, dass das jetzt nicht der Fall ist, dass Klagenfurt irgendwie verkleinert wird. Und vor allem die größte Sorge vieler Anrufenden war es offenbar, sie würden dann ein KL, also Klagenfurt-Landkennzeichen, auf ihrem Auto bekommen. Ja, somit haben wir auch diese Fake News einem Realitätscheck unterzogen. Den nächsten Realitätscheck gibt es natürlich nächste Woche wieder am Freitag bei uns hier. Und ich darf schon ankündigen, in 2 Wochen, da gibt es wieder eine Sonderfolge mit einer Gästin. Das wird legendär. Ich mag nur nicht sagen, was es ist, aber es wirkt wirklich unterhaltsam und wirklich toll. Ich freue mich schon jetzt darauf. Sie dürfen sich auch freuen. Erzählen Sie Ihren Freunden, teilen Sie es auf möglichen Plattformen, bewerten Sie uns auf Spotify, Apple und was es sonst noch irgendwas gibt, weil diese Folge ja, die sollte die ganze Welt mitbekommen. Habe ich es richtig schön angeteasert, oder?
Ja, das war richtig gut angeteasert.
Ja, 6, dann brauchen wir jetzt nichts mehr sagen.
Und vielleicht noch als Tipp, wenn man da einsteigen möchte in die Ghibli-Welt, in die des Herrn Miyazaki, würde ich als Einstiegsdroge empfehlen Spirited Away, auf Deutsch, glaube ich, Chihiros Reise ins Zauberland, was ein bisschen öd klingt, aber sehr guter Film.
Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht.
Nein, ich werde regelmäßig nachfragen.
Irgendwann werde ich dann einfach aufgeben. Lieber Isian Bieber.